Werbung. Bevor es gleich weitergeht, kommen wir noch zum Partner der heutigen Ausgabe. Und das ist Tradegate Direct. Wir reden ja hier bei der Mission Money ständig über Aktien, Rohstoffe, die besten Strategien und natürlich auch übers Timing, aber eher selten über das Wo und das Wie deiner Trades. Dabei kann das am Ende einen echten Unterschied ausmachen. Gerade wenn du aktiv tradest, also nicht einmal im Monat deine Sparpläne aufstockst, sondern wirklich regelmäßig Positionen auf- und abbaust, dann spielen Dinge wie enge Spreads, hohe Liquidität und Ausführungsqualität natürlich eine massive Rolle. Wenn du ein aktiver Trader bist, solltest du dir unbedingt das Angebot von Tradegate Direct mal anschauen. Denn über die App handelst du direkt über die Tradegate BSX, das ist Europas liquideste Retailbörse. Dadurch werden deine Aufträge ohne zusätzliche Umwege ausgeführt. Broker, Market Making und auch Börsenzugang sind eng verzahnt und das sorgt für effiziente Handelsprozesse. Die Ordergebühren fallen übrigens dauerhaft weg. Depot und Verrechnungskonto sind inklusive. Nur die marktüblichen Spreads können natürlich anfallen, aber unterm Strich fließt dadurch eben mehr Geld in die eigene Performance. Setz deine Trades also nicht nur um, setze sie besser um. Schau dir das Angebot an unter tradegate.direct. Alle Infos und den Link gibt es natürlich in den Shownotes. Werbung Ende. Servus und herzlich willkommen zu Mission Money Daily, deinem Überblick über alles, was wichtig ist aus Wirtschaft, Börse und Finanzen und was das für dich und dein Geld bedeutet. Heute ist Donnerstag, der 2. Juli und wir sprechen über den neuen DAX-Rekord. Ole, ole. Neue Sorgen um den Halbleiter-Hype und warum Salz schon bald das neue Gold sein könnte. Mein Name ist Peter Blöd und mit mir im Studio sitzt the one and only
Matthias Twarzak und jetzt geht's los.
Money Radar. Das passiert gerade an den Märkten.
Tja, heute Morgen sah es irgendwie noch nach einem recht gemächlichen Börsentag aus. Heute, dann hatte ich heute Mittag, Matze, zwei Interviews zu führen für die Mission Money. Da kommen zwei spannende Gespräche. Tja, und dann bin ich am frühen Nachmittag wieder zurückgekommen und zack, hat der gute alte DAX einen Sprung um mehr als 2% gemacht. Haben wir eigentlich auch schon länger nicht mehr gesehen und vor allem innerhalb eines Tages so auf Vollgas-Modus gestellt. Ich glaube, heute Morgen war das Plus noch irgendwie ein 0,5% oder so. Nicht nur die 25.000 Punkte hat er geknackt, sondern gleich auch noch endlich mal wieder ein neues Allzeithoch erreicht. Geht doch. Darf ruhig auch mal häufiger passieren, würde ich sagen. So viel Lokalkolorit kann sein. Bisher hinkt der DAX ja doch ziemlich hinter den anderen großen Indizes in der Welt hinterher.
Und den Kurssprung ausgelöst, den haben ausgerechnet Arbeitsmarktdaten in den USA. Das ist schon ganz schön skurril, denn ja, es gab weniger neue Stellen als gedacht. 57.000 Stellen gab es weniger, 115.000 hatten die Volkswirte erwartet und das wird natürlich an der Börse gefeiert. Die Arbeitslosenquote sank wegen einer niedrigen Erwerbsquote leicht auf 4,2%. Das Lohnwachstum stieg im Vergleich zum Vormonat, wie erwartet, nur sehr leicht um 0,3%. Aber warum feiert das die Börse eigentlich?
Ja, das fragt man sich. Woran hattet ihr liegen? Es zeigt natürlich nämlich zwei wichtige Sachen. Neu geschaffene Jobs, logischerweise sprechen ja immer erstmal für eine nicht langsamer werdende Wirtschaft oder gar eine Rezession. Das ist klar, das hat eigentlich auch keiner erwartet. Vor allem aber ein stabiler, aber nicht zu starker Arbeitsmarkt, ja, der hält den Konsum am Laufen. Aber es wird eben kein übertriebener Konsum und die Gefahr von größeren Inflationsschüben, die bleibt dadurch tatsächlich begrenzt und damit muss die US-Notenbank vielleicht nicht den ganz restriktiven Kurs fahren und kann die Zinsen zumindest erstmal stabil halten, statt sie tatsächlich in diesem Jahr noch zu erhöhen. Und das feiert die Börse natürlich. Laut dem FedWatch-Tool ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed bei der nächsten Sitzung jetzt im Juli nicht die Zinsen erhöht, sprunghaft gestiegen heute, allein von 71% auf 82%. Für die Sitzung im September, da lag die Wahrscheinlichkeit dafür bisher, also bis gestern, noch bei rund nur noch 35%. Jetzt sind es wieder knapp 50%.
Aber nicht nur in Europa sorgte der Arbeitsmarkt für steigende Kurse, auch natürlich in den USA selbst. Allerdings hielt hier die Euphorie nur recht kurz. Der Dow Jones schaffte mit einem Plus von 0,6% ein neues Rekordhoch. Der S&P 500 konnte sein Plus aber nicht halten und drehte jetzt gerade am Nachmittag leicht ins Minus. Der Nasdaq sank sogar um knapp 1,5%.
Ja, den dritten Tag in Folge geht's nämlich mit den Big-Tech-Werten und vor allem den Chip- und Halbleiter-Aktien kräftiger bergab. Allein Überflieger SanDisk, die verlieren heute mehr als 11%. Microsoft verliert 4% und ist allein in dieser Woche dann zweistellig schon im Minus. Das kann man immer auch schön sehen, so einen Ausverkauf an so Themen-ETFs, die ja dann immer mal in so einem Hype aufgelegt werden. In den USA gibt's zum Beispiel den Roundhill Memory ETF, der wurde tatsächlich Anfang April, am 2. April aufgelegt. Also gerade als die Ultra-Rally losgegangen ist. Tja, und hat sich natürlich bis Anfang Juni im Höhepunkt sogar fast verdreifacht im Wert. Und diese Woche folgt natürlich die schwächste oder schlechteste Woche des ETFs mit einem Minus von mehr als 15% allein in den 3,5 Handelstagen.
Und auch in Asien gab es heute Morgen schon negative Vorzeichen und einen kräftigen Dämpfer für die Halbleiterwerte. SK Hynix und Samsung Electronics zogen Koreas Kospi-Index in die Knie und auch der Nikkei musste wegen des Tech-Ausverkaufs mehr als 2% abgeben. Öl ins Feuer gegossen haben gestern Meta und Oracle, der Social-Media-Dienst, kündigte an, dass er künftig mit seinen KI-Rechenzentren zum Cloud-Anbieter werden will, also externen Unternehmen Rechenleistung zur Verfügung stellen will, gegen Geld natürlich. Daraufhin schoss die Aktie nachbörslich um 9% nach oben.
Das ist natürlich die eine Lesart. Die andere ist, dass bei Meta wohl die Augen größer waren als der Magen. Sprich, man ist sich nicht so sicher, ob denn diese Rieseninvestitionen sich irgendwann auch ernsthaft rechnen können. Und deswegen bietet man es lieber den anderen Unternehmen an, damit überhaupt Geld reinkommt. Für die gehypten Chip-Aktien heißt das natürlich, womöglich entstehen an der einen oder anderen Stelle jetzt schon tatsächlich Überkapazitäten am Markt. Und das wird natürlich irgendwie heißen, dass die Zeiten von ausverkaufter Produktion und vor allem den rasant steigenden Preisen schon bald vielleicht vorbei sein könnte. Oder zumindest mal die Bäume nicht endlos in den Himmel wachsen.
Und neben den Halbleiterwerten gehörten zu den größten Tagesverlierern auch Tesla mit einem Minus von mehr als 7%, obwohl der Elektroautohersteller eigentlich nur Positives zu vermelden hatte. Tesla könnte im zweiten Quartal die Zahl der ausgelieferten Fahrzeuge überraschend deutlich um 25% steigern, aber das war offenbar nicht genug für die Aktionäre.
So ist es. Ein, der nicht Elektroautos oder immer weniger bauen will, nämlich Ford, auch die haben ganz passable Absatzzahlen geliefert und auch da wurde der Daumen übrigens gesenkt heute. Ansonsten gab es wenig große Meldungen von Unternehmensseite abseits von Big Tech in den USA. In Deutschland dafür, da gab es heute zwei fette Ausschläge nach oben im DAX. Tagessieger quasi im Rekord-DAX, der war heute die vielgescholtene Bayer-Aktie. Mit einem Plus von sagenhaft mehr als 8%. Und zwar bündelt der Konzern wohl sein gesamtes US-Geschäft, samt natürlich auch dem Monsanto-Geschäft und den ganzen Unkraut vernichtern. Das alles hat ja Milliardenlöcher in die Bilanz gerissen mit den Klagen. Die neue Einheit bekommt einen eigenen Namen und damit ist die Hoffnung groß, dass Bayer das Geschäft vielleicht eines Tages komplett abspalten könnte.
Tja, und der andere große Tagessieger im DAX, das war heute die Deutsche Bank. Die profitiert nämlich von einem Tarifabschluss mit den Gewerkschaften für die Beschäftigten der übernommenen Postbank. Da konnte ein drohender Streik abgewendet werden und der Abschluss macht die Jahresplanung nicht kaputt. Da klettert die Deutsche Bank Aktie heute um fast 6%.
Tja, und die Arbeitsmarktdaten, vor allem natürlich die Hoffnung auf vielleicht nicht steigende Zinsen in den USA, die beflügeln heute Mittag zwei, nennen wir es mal, Sorgenkinder, Anlageklassen. Tatsächlich konnte nämlich Gold endlich mal wieder zulegen um mehr als 2% und ist wieder stabil über den 4.000 Dollar. Da freut sich jemand, der voll ist im Depot mit Goldminenaktien wie Matze. Und auch, das wird Sina freuen aus dem Team, auch Bitcoin kann endlich mal wieder kräftiger zulegen, ist heute wieder stabil über 60.000 und zog natürlich damit auch die ganzen Kryptoaktien mit nach oben wie Strategy und auch Robinhood.
Geldidee. Inspiration für dein Depot und deinen Geldbeutel.
Peter, was würdest du sagen, wenn ich dir erzähle, dass Salz das neue Öl ist?
Da würde ich auf jeden Fall mal hellhörig werden.
Das sag allerdings nicht ich, sondern Morgan Stanley. Und wenn die US-Großbank das behauptet, dann wird die Finanzwelt sofort hellhörig und die Finanzmedien gleich mit. Wir schauen uns heute mal an, was an dem Statement dran ist und wie man mit dem Rohstoff als Anleger Geld verdienen könnte. Denn wenn Salz tatsächlich so wichtig wird wie die Weltwirtschaft, dann wollen wir unseren Teil abhaben.
So ist es und das ist durchaus überraschend, denn Salz ist ja im ersten Moment erstmal, denkt man, ziemlich langweilig und irgendwie einfach nur zum Kochen da oder was weiß ich, noch zum Streuen im Winter hier. Morgan Stanley geht es natürlich nicht um unser Speisesalz, logischerweise, also das Natriumchlorid, sondern um Natrium-Ionen-Batterien. Die könnten nämlich bei der Energiespeicherung das nächste ganz große Ding werden. Wir bezeichnen das beginnende Natrium-Ionen-Zeitalter als das neue Ölzeitalter, das schrieb Morgan Stanley in einer neuen Studie an seine Kunden.
Das ist schon eine ziemlich große Ankündigung, muss man sagen. Aktuell wird der Markt ja von Lithium-Ionen-Batterien dominiert. Natrium-Ionen-Batterien kommen hingegen nur auf einen Marktanteil von 2%. Analyst Jack Lew von Morgan Stanley und sein Team sagen aber, dass dieser Anteil eben bis 2030 auf 20% steigen wird und bis 2035 dann weiter auf 37%.
Tja, und für dieses enorme Wachstum wären hohe Investitionen notwendig. Morgan Stanley rechnet mit 800 Milliarden Dollar bis 2035. Eine ziemliche Stange Geld, aber es könnte sich lohnen, das in die Hand zu nehmen, denn Batterien mit Natrium als Ladungsträger sozusagen statt Lithium hat nämlich eine Menge Vorteile.
Natrium ist nämlich ein sehr günstiger und weit verbreiteter Rohstoff. Überhaupt lassen sich alle Materialien leicht beschaffen. Für Lithiumbatterien braucht man Kobalt, Kupfer oder Nickel und Graphit, das man nur sehr energieintensiv synthetisieren kann. Und natürlich das Lithium, dessen Abbau umweltschädlich ist und dessen Verarbeitung vor allem in China konzentriert ist, was ja gerade unser großes Problem ist in Europa. Auch mit Blick auf die Lieferkette wäre es also eine gute Idee für Deutschland und die EU, mehr auf Natrium-Ionen-Batterien zu setzen.
So ist es geopolitisch auf jeden Fall schon mal ein gutes Ding. Natrium ist übrigens, das ist nicht der einzige Vorteil sozusagen, die hören da nämlich gar nicht auf. Im Gegensatz zu Lithium ist bei Natrium nämlich keine unkontrollierte thermische Reaktion möglich, sprich das Abfackeln des E-Autos in der Garage. Deshalb sind nämlich auch keine Sicherheitsabstände notwendig. Der Betrieb in Innenräumen ist sicherer und Natrium-Ionen-Batterien dürften tatsächlich auch gestapelt werden. Das ist bisher ja quasi nicht möglich. Außerdem sind sie langlebiger, kommen also auf mehr Ladezyklen und, nicht ganz unwichtig, liefern bei kaltem Wetter eine bessere Leistung. Du solltest
also
das kennen, ne?
Also das klingt jetzt eigentlich, also ja, ich bin begeistert und würde gerne jetzt meine Natrium-Batterie kaufen. Ja. Aber bei diesen ganzen Vorteilen, warum nutzen wir denn eigentlich nicht nur noch Natrium-Batterien? Das liegt an ihrer geringeren Energiedichte. Zum Vergleich, Natrium-Ionen-Batterien kommen leider nur auf eine Energiedichte von weniger als 200 Wattstunden pro Kilogramm. Bei Lithium-Akkus sind es 300 Wattstunden je Kilo.
Ja, und das heißt natürlich ganz logisch, ich kann bei Natrium-Ionen-Batterien bei dem gleichen quasi Bauraum, weniger Energie speichern. Das macht sie halt tendenziell größer und auch schwerer. Damit wäre die Technologie natürlich gut für stationäre Speicher, wo das nicht so zum Tragen kommt. Also zum Beispiel für Photovoltaikanlagen, wenn man sich das dann in den Keller packen will. Schlechter geeignet sind Natrium-Ionen-Batterien. Dadurch aber halt dummerweise für Elektroautos, bei denen spielt natürlich Gewicht und auch Volumen einfach eine größere Rolle und der Platz ist halt begrenzt.
Das dachte man zumindest lange, aber Morgan Stanley, die nennen ausgerechnet General Motors als Profiteur der Prognose, dass Salz das neue Öl sei, also einen Autobauer.
GM ist vor kurzem übrigens eine Partnerschaft eingegangen mit dem jungen US-Energiespeicherunternehmen Peak Energy, um solche Natrium-Ionen-Batterien zu entwickeln. Und der Autobauer hat quasi die Exklusivrechte für die Produktion, die aber frühestens nach 2028 in auch tatsächlich Energiespeicherprojekten im großen Stil zum Einsatz kommen sollen.
Der weltgrößte Hersteller von Lithium-Batterien, also Kettle aus China, das Unternehmen, das ist auch bei Natrium-Ionen-Akkus dabei und da treiben die Chinesen die Entwicklung in schnellen Schritten voran. Kettle kommt auf immer höhere Werte bei der Energiedichte. Der chinesische Autobauer Changan bietet bereits E-Autos an, in denen Natrium-Batterien von Kettle zum Einsatz kommen. Da geht es allerdings bislang um Kleinwagen mit natürlich dann einer relativ geringen Reichweite von 250 Kilometern.
Ja, also ist noch ausbaufähig, aber das Fraunhofer, die Fraunhofer-Einrichtung Forschungsfertig Batteriezelle, die sagt, das Prinzip von Natrium- und Lithium-Batterien seien eigentlich ähnlich und deshalb sei auch die Produktion vergleichbar, was die notwendigen Maschinen und auch Abläufe angeht. Und auch Morgan Stanley geht davon aus, man solle bei der neuen Technologie auf die Branchenführer setzen, wegen der bestehenden Kundenbeziehungen natürlich und auch aufgrund der Forschungs- und Entwicklungskompetenz, die da schon vorhanden ist.
Zwei gute Gründe, die für Kettle sprechen. Eigentlich ein dritter ist, dass der Konzern Ende April einen Großauftrag bekommen hat, und zwar für stationäre Natrium-Ionen-Batterien mit einer Kapazität von immerhin 60 Gigawattstunden. Zum Vergleich, das entspricht einem jährlichen Stromverbrauch einer deutschen Stadt mit 20.000 Einwohnern.
Kettle sagt, der Großauftrag sei der Beweis dafür, dass der Konzern die Herausforderung der Massenproduktion von Natrium-Ionen-Batterien bereits überwunden habe. Und auf Jahressicht hat sich die Kettle-Aktie auch schon ziemlich geil entwickelt, nämlich nahezu verdoppelt.
Als kleinen Disclaimer müssen wir an der Stelle natürlich sagen, dass es sich bei Kettle um ein chinesisches Unternehmen handelt, bei denen ja immer wieder zu staatlichen Eingriffen kommen kann. Da ist also vor allem als deutscher Anleger doch Vorsicht geboten.
So ist es. Da muss man zumindest mal irgendwie ein waches Auge drauf haben. Dasselbe gilt natürlich auch für BYD, Build Your Dreams. Der chinesische Autoriese ist selber natürlich auch ein großer Batteriehersteller. In BYD Seagull, der in China 2023 eingeführt wurde und nicht auch sehr beliebt im Reich der Mitte ist, weil er weniger als 10.000 Euro kostet, kommt auch eine Natrium-Ionen-Batterie übrigens zum Einsatz. In Deutschland gibt es das Modell seit dem letzten Jahr. Bei uns kostet es aufgrund natürlich auch der Zölle, die es auf chinesische Autos gibt, mit rund 23.000 Euro mehr als doppelt so viel, was für ein Elektroauto aber immer noch ziemlich günstig ist hierzulande.
Egal welches Unternehmen am Ende Natrium-Ionen-Batterien so richtig voranbringt, gut ist es, dass es mittlerweile überhaupt eine skalierbare Alternative zu den Lithium-Akkus gibt. Da hat auch die ganze Welt zu lange die technologischen Möglichkeiten gefeiert und die Augen vor den Umweltschäden und den Problemen mit den Lieferketten verschlossen. Hoffentlich haben wir in Deutschland und in der EU da aus unseren Fehlern gelernt.
Ja, da packen wir wie immer ein Fragezeichen dahinter, ob der Lerneffekt so groß ist. Aber mindestens mal aus geopolitischer Sicht ist es natürlich ein ziemlich spannendes Thema. Und wenn die Leistungsfähigkeit von Natrium-Akkus noch besser wird, dann könnte natürlich auch für uns Aktionäre da ziemlich die Post abgehen. So, ich würde sagen, wir sperren die Post jetzt lieber zu und machen heute schön Feierabend. Wie immer sagen wir vielen Dank fürs Zuhören, wünschen euch einen schönen Abend und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao.
Ciao.
Sämtliche besprochenen Aktien, Fonds und Finanzprodukte sind selbstverständlich ausnahmslos keine Kauf- oder Anlageempfehlung. Die Redaktion und der Verlag haften daher nicht für Verluste, die durch den Kauf oder Verkauf dieser Produkte entstehen können.